einen Text, den Hartwig mir angegeben hat aus dem Alten Testament. Die Predigt wird sein über Johannes Evangelium Kapitel 6, 35 bis 40. Und ich lese jetzt aus dem Alten Bund auch eine Stelle im Zusammenhang mit dem auch eben, was das Evangelium dann auch verkündigt. 2. Mose 16, ab Vers 1. Und hier ist die Rede von dem Volk Israel, herausgeführt aus dem Land Ägypten durch Mose, den Gott dazu bestimmt hatte. Und Mose hat es nicht leicht. Das Volk murrt. Was? Du führst uns in solche Umstände? Sie murren. Und sie brachen auf von Elim und die ganze Gemeinde der Kinder Israels kam in die Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai liegt, am 15. Tag des 2. Monats, nachdem sie aus dem Land Ägypten gezogen waren. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israels murrte gegen Mose und gegen Aaron in der Wüste. Und die Kinder Israels sprachen zu ihnen: Wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägyptens gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und Brot in Fülle zu essen hatten. Denn ihr habt uns in diese Wüste hinausgeführt, um diese ganze Gemeinde verhungern zu lassen. Da sprach der Herr zu Mose: Siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen, dann soll das Volk hinausgehen und täglich sammeln, was es braucht, damit ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandeln wird oder nicht. Am 6. Tag aber werden sie zubereiten, was sie eingebracht haben, und es wird das Doppelte von dem sein, was sie täglich sammeln. Da sprachen Mose und Aaron zu allen Kindern Israels: Am Abend sollt ihr erkennen, dass es der Herr war, der euch aus dem Land Ägypten geführt hat. Und am Morgen werdet ihr die Herrlichkeit des Herrn sehen, denn er hat euer Murren gegen den Herrn gehört. Denn was sind wir, dass ihr gegen uns murrt? Weiter sprach Mose: Der Herr wird euch am Abend Fleisch zu essen geben und am Morgen Brot in Fülle. Denn er, der Herr, hat euer Murren gehört, womit ihr gegen ihn gemurrt habt. Denn was sind wir? Euer Murren richtet sich nicht gegen uns, sondern gegen den Herrn. Und Mose sprach zu Aaron: Sage der ganzen Gemeinde der Kinder Israels: Kommt herzu vor den Herrn, denn er hat euer Murren gehört. Und es geschah, als Aaron zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels redete, da wandten sie sich zur Wüste, und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erschien in der Wolke. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Ich habe das Murren der Kinder Israels gehört. Sage ihnen: Zur Abendzeit sollt ihr Fleisch zu essen haben und am Morgen mit Brot gesättigt werden. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott, bin. Und es geschah, als es Abend war, da kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager. Und am Morgen lag der Tau um das Lager her. Und als der Tau aufgestiegen war, siehe, da lag etwas in der Wüste, rund und klein, so fein wie der Reif auf der Erde. Und als die Kinder Israels sahen, als es die Kinder Israels sahen, sprachen sie untereinander: Was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen: Dies ist das Brot, das euch der Herr zur Speise gegeben hat. Das ist aber der Befehl, den der Herr gegeben hat. Jeder soll davon sammeln, so viel er zum Essen benötigt. Einen Gomer je Kopf, nach der Zahl eurer Seelen, jeder nehme für die, die in seinem Zelt sind. Bis hierher.
Der Sohn Gottes kann und will uns retten. Es ist heute der erste Sonntag nach Pfingsten. Vor einer Woche haben wir die Ausgießung des Heiligen Geistes gefeiert. Und am ersten Sonntag nach Pfingsten feiert die Kirche Gottes die Offenbarung des dreieinigen Gottes. Gott hat sich offenbart. Der Vater als Schöpfer, der Sohn Gottes als Erlöser und der Heilige Geist als die Kraft Gottes. Und an diesem Sonntag, heute, dürfen wir darüber nachdenken, was Trinitatis mit Erlösung zu tun hat. Ich habe den Text ausgewählt aus Johannes 6, Vers 35 bis Vers 40. Und in diesem Text sehen wir vor allem, wie Gott der Vater und der Sohn in der Erlösung zusammenwirken. Jesus steht vor Menschen, die ihn bewundern. Er steht vor Menschen, die an ihn zweifeln, sich sogar an ihn stören, ihn verspotten. Jesus hatte am späten Nachmittag eine große Menschenmenge mit Essen versorgt. Er hatte Fisch und Brot vermehrt und dieses große Wunder hatte enorme Begeisterung für Jesus ausgelöst. Aber Jesus ging dieser Begeisterung aus dem Weg. Er ging auf einen Berg, um zu beten zu seinem Vater. Nach dieser Gebetszeit ging Jesus über den See auf dem Wasser, er stillte den Sturm und fuhr mit seinen Jüngern über den See bis nach Kapernaum. Die Menschen vom Vortag, sie hatten den Geschmack vom Brot und vom Fisch noch im Mund und sie wollten mehr davon. Sie suchten Jesus und sie fanden ihn in Kapernaum. Jesus durchschaut diese Leute sehr schnell und er sagt zu ihnen: Ihr kommt nicht zu mir, weil ihr glaubt, dass ich der Messias bin, sondern ihr kommt zu mir, weil ich euch Brot gegeben habe. Und dann erklärt Jesus, dass man von jedem Brot, auch von dem Manna in der Wüste, immer wieder hungrig wird. Doch es gibt Brot, welches nicht vergeht. Es gibt Brot, welches ewiges Leben gibt. Und dann sagt das Volk zu ihm: Gib uns alle Zeit solches Brot. Wir hören nun Jesu Antwort auf diese Aufforderung. Johannes 6, Vers 35 bis 40. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen, und ihr glaubt doch nicht. Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich's auferwecke am jüngsten Tage. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass, wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Soweit aus dem Wort Gottes. Das ist die Antwort Jesu auf die Aufforderung: Gib uns alle Zeit solches Brot. Das ist die Reaktion Jesu auf ein Volk, welches ihn hinterherläuft, sich nach ihm ausstreckt, Verlangen nach ihm hat. Sehr ernüchternd. Ihr glaubt nicht. Es geht um Erlösung. Es geht um das ewige Leben. Und Jesus rückt den Blick an dieser Stelle zurecht. Er sagt, der Mensch kann aus sich heraus nicht an Gott glauben. Glaube und Erlösung liegen allein in der Macht des dreieinigen Gottes. Wir werden sehen, wie der Vater und der Sohn in der Erlösung der Menschen zusammenwirken. Der Vater bringt die Menschen zu Jesus und Jesus hat die Macht, die Menschen zu retten. Um den Text heute zu betrachten, habe ich drei bekannte Jesu-Worte ausgewählt, um die einzelnen Punkte zu überschreiben. Das erste Jesu-Wort ist: Niemand kann zu mir kommen, außer der Vater zieht ihn. Das zweite: Niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Und das dritte: Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Anhand dieser drei Jesus-Worte werden wir den Text aus Johannes 6 heute betrachten. Zum Ersten: Niemand kann zu mir kommen, außer der Vater zieht ihn. Wir haben schon gesehen, Jesus ist im Gespräch mit einem Volk, das ihn sucht, zu ihm gelaufen ist, einen weiten Weg genommen hat. Und in diesem ganzen Gespräch hören wir keine Einladung Jesu an das Volk: Komm zu mir. Mich hat das sehr verwundert. Warum verzichtet Jesus bei dieser Gelegenheit auf eine Einladung, ihm nachzufolgen? Ich kann es nur erahnen, aber ein Hinweis liegt in Vers 36 und dort sagt Jesus zu den Leuten: Ihr habt mich gesehen und ihr glaubt doch nicht. Die Menschen, die an diesem Morgen zu Jesus kommen, sie haben am Vortag alle von dem Brot und von dem Fisch gegessen. Sie haben ein großes Wunder erlebt. Nun kommen sie zu Jesus und sie wollen mehr. Sie wollen mehr von diesem Wunder. Sie wollen mehr von dem Brot. Sie wollen mehr Zeichen sehen, um zu glauben. Aber sie sind nicht bereit zu glauben. Und ich glaube, deshalb spricht Jesus an dieser Stelle keine Einladung aus. Aber Jesus nutzt die Gelegenheit, um auf seinen Vater hinzuweisen. In Vers 37 betont Jesus die Rolle seines Vaters. Alles, was mir mein Vater gegeben hat, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, sagt Jesus. Was der Vater gibt, das kommt zu Jesus. So kann Jesus dann auch sagen: Niemand kann zu mir kommen, außer der Vater zieht ihn. Gott, der Vater, ist der Auslöser dafür, dass ein Mensch überhaupt zu Jesus kommen kann. Am Anfang jeder Umkehr eines Menschen steht Gott, nicht der Mensch. Ohne Gottes Dazutun könnte kein Mensch zu Jesus kommen. Vielleicht geht es uns so wie diesem Volk. Sie kommen nach Kapernaum und sie fragten: Wie können wir glauben? Und sie fragen sogar noch konkreter: Wie können wir das Werk Gottes tun? Und Jesus zieht eine klare Linie. Er sagt: Der Glaube ist Gottes Werk. Das könnt ihr nicht tun. Jesus richtet den Blick auf den Vater. Nicht der Mensch vollbringt den Glauben, sondern Gott. Nicht wir Menschen können anfangen, an Gott zu glauben, sondern Gott weckt den Glauben in uns. Nicht wir vollbringen die Bekehrung zu Jesus, sondern Gott tut es. Dass wir zu Jesus Christus kommen können, ist Gottes Werk. Was bedeutet nun der Ausdruck zu Jesus kommen? Dazu schauen wir uns die Verse 39 und 40 an. Vers 39 und 40, diese beiden Verse stehen parallel zueinander. Das bedeutet, sie sagen das Gleiche aus, aber an gewissen Stellen werden unterschiedliche Wörter eingefügt. Vers 39. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich's auferwecke am jüngsten Tag. Vers 40. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. In beiden Versen geht es um den Willen des Vaters. In Vers 39 wird er als Sender bezeichnet, in Vers 40 als Vater. Und der Wille des Vaters ist die Auferweckung, in Vers 39, beziehungsweise das ewige Leben, in Vers 40. Nun, wer bekommt das ewige Leben? In Vers 39 sind es diejenigen, die der Vater Jesus gegeben hat. In Vers 40 sind es diejenigen, die den Sohn sehen und glauben. Wir sehen also, wenn wir diese beiden Verse zusammenschauen, dann ist das Bringen des Vaters das gleiche wie Jesus sehen und glauben. Zu Jesus zu kommen bedeutet also zu sehen und zu glauben. Und beides, das Sehen und auch das Glauben, das wird vom Vater geschenkt. Er führt die Menschen letztlich zu Jesus. Gott zeigt sich in seinem Wort. Und er zeigt sich in besonderer Weise in Jesus Christus. Es ist Gottes Gnade, dass Gott sich sichtbar macht. Dass wir Gott sehen können. Und auch der Glaube ist Gottes Gnade. Es ist Gott, der in uns den Glauben weckt. Jesus macht Gott seinen Vater. Er macht ihn groß. Ich als Mensch kann vieles. Aber kann ich in mir den Glauben an Gott bewirken? Jesus zeigt uns an dieser Stelle eine klare Grenze auf. Der Glaube ist Gottes Werk. Der Mensch kann Gottes Werk nicht wirken. Der Mensch kann aus eigener Kraft nicht an Jesus Christus glauben. Das ist gut so. Wir sind dadurch als Menschen nicht eingeschränkt. Vielmehr gibt Gott uns durch seine Gnade überhaupt erst die Möglichkeit zu glauben. Wir sind der wunderbaren Gnade Gottes ausgeliefert. Ausgeliefert zu sein, klingt nicht so angenehm. Wir würden gerne alles selber unter Kontrolle haben, selber bestimmen können, aber es ist wunderbar, dem Gott ausgeliefert zu sein, der alle Menschen retten will. Es ist wunderbar, Gott ausgeliefert zu sein, der heute noch unter uns wirksam ist. Der Glauben weckt und der Glauben wachsen lässt. So kommen wir zum zweiten Punkt. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Gott ausgeliefert zu sein, ist gut. Denn Jesus wird die Menschen nicht hinausstoßen. Das sagt Jesus in Vers 37. Ich werde sie nicht hinausstoßen. Der Ausdruck hinauswerfen oder hinausstoßen findet sich immer wieder bei Jesus. Zum Beispiel in Matthäus 22 bei den Gleichnissen. Jesus bezeichnet mit diesem Verb die Situation, dass eine Person die Gegenwart Gottes verlassen muss und in die ewige Verdammnis gehen muss. So erschreckend Jesu Aussagen in seinen Gleichnissen über die untreuen Knechte sind, so tröstend sind Jesu Worte an dieser Stelle. Ich werde sie nicht hinausstoßen. Ich werde sie nicht der Verdammnis preisgeben. Das Hinausstoßen steht im Kontrast zum Drinnenbleiben, bei Jesus bleiben, in Jesus bleiben. Und davon spricht Jesus in Vers 56, im gleichen Kapitel in Johannes 6. Dort sagt er nämlich: Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Daran werden zwei Sachen deutlich. Um in Jesus Christus zu bleiben, muss Jesus erst einmal seinen Leib opfern. Er muss seinen Leib und sein Blut hingeben. Und das Zweite, die Gläubigen essen von Jesu Leib und trinken sein Blut. Das ist die Form, wie sie in Jesus Christus bleiben. Draußen gibt es den Tod, die Verdammnis. Bei Jesus gibt es ewiges Leben. Immer wieder sagt Jesus in dieser Rede in Johannes 6, dass er das ewige Leben gibt. Dass er die Gläubigen am jüngsten Tag auferwecken wird. Um die Menschen vom Tod zu befreien, wird Jesus selber Mensch. Er wird einer von uns. Damit die Menschen aber endgültig vom Tod befreit werden können, muss der Tod besiegt werden. Und das macht Jesus, indem er stirbt. Jesus lässt den Tod an sich geschehen. Er geht da hinein, wo jeder von uns vorbeikommen wird. Doch der Tod trifft ihn nicht zurecht. Der Tod ist der Sünde Sold. Doch Jesus hatte keine Sünde. Ihn trifft der Tod, weil er alle Schuld der ganzen Menschheit auf sich geladen hat. Doch dabei ist es nicht geblieben. Jesus ist stärker als der Tod. Gott hat ihn auferweckt. Jesus hat den Tod besiegt. Und darum kann Jesus dann auch sagen, Johannes 10, Vers 27 und 30 bis 30, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Hören wir die Kraft, die in diesen Worten steckt. Niemand kann die Gläubigen aus der Hand Jesu Christi reißen. Niemand. Wenn Jesus sagt, ich werde die Gläubigen nicht der Verdammnis preisgeben, dann sagt er es in der vollen Überzeugung, dass er der Stärkere ist. Dass er den Tod und den Teufel besiegt. Jesus hat die Macht, uns in seiner Hand zu halten. Er hat die Macht, uns gegen den Satan zu verteidigen. In Jesus Christus zu bleiben bedeutet, dass Jesus sich selbst hingibt. Dass er diesen Kampf für uns kämpft. In Jesus zu bleiben bedeutet aber auch, dass die Gläubigen an seinen Leib und an seinem Blut Anteil bekommen. Jesus sagt es ganz plastisch in Johannes 6, dass ihr meinen Leib esst und mein Blut trinkt. Und mit diesen Worten deutet Jesus auf das Abendmahl hin. Am Abendmahl sagt er zu seinen Jüngern, nehmet, esset, das ist mein Leib. Trinket alle aus dem Kelch, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Nicht ohne Grund ist das Abendmahl keine einmalige Feier wie die Taufe. Wir feiern es regelmäßig als Gläubige. Wir feiern es, um den Tod und die Auferstehung Jesu Christi zu bekennen. Wir essen von dem Brot und wir trinken von dem Wein, weil Jesu Tod für uns der Sieg bedeutet. Das Abendmahl ist die innigste Gemeinschaft mit unserem Erlöser. Jesus selbst gibt uns Anteil am Leben. Und darum sagt Jesus, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wir brauchen die beständige Gemeinschaft mit dem Auferstandenen. Es ist wunderbar, dass Jesus uns das fassbare und auch erfahrbare Zeichen dieser Gemeinschaft im Abendmahl gibt. Wenn wir als Gemeinde das Abendmahl feiern, dann feiern wir den Tod Jesu Christi. Wir feiern Jesu Tod, weil dieser Tod für uns Sieg bedeutet. In Jesu Tod liegt die Macht. Jesus hat den Tod und den Teufel besiegt. Er hat sie für uns überwunden. Er ist der Herr und er hält seine Kinder in seiner Hand. Niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Und so kommen wir zum dritten Punkt, wo Jesus sagt, nicht mein, sondern dein Wille, Vater, geschehe. Wir haben nun gesehen, der Vater bringt die Menschen zu Jesus. Er bringt sie zur Umkehr und Jesus hat die Macht. Er hält die Gläubigen fest in seiner Hand, weil er den Sieg errungen hat. Und nun stellen wir noch die Frage, warum sagt Jesus das überhaupt? Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Möchte Jesus damit zeigen, wie groß sein Herz ist? Das kann sein. Aber die Begründung für die Aussage liefert Jesus direkt im nächsten Vers, nämlich in Vers 38. Dort sagt Jesus, denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus ist nicht aus sich selbst heraus unterwegs. Er ist kein einflussreicher Mann, der sein Ding einfach durchsetzt. Er ist ein Gesandter. Und sein Wille unterliegt ganz dem Willen seines Senders. Der Sender ist der Vater im Himmel. Das sagt Jesus in Vers 40. Und dieser Vater im Himmel hatte das Volk Israel in der Wüste mit Brot vom Himmel gespeist. Es ist Gott. Und dieser Vater sendet nun seinen Sohn in die Welt als das wahre Brot des Lebens. Worin besteht nun der Wille des Vaters? Jesus soll diejenigen, die der Vater ihm gibt, nicht verlieren, sondern er soll ihnen das ewige Leben geben. Gottes Wille ist es, dass Menschen das ewige Leben erhalten. Der vergängliche Mensch soll ewig leben. Der Mensch, der zum Tod verdammt ist, er soll leben. Nämlich durch den Sohn Gottes. Das ist der wunderbare Wille des Vaters. Jesus ist gekommen, diesen Willen zu erfüllen. Das ist der Sinn und der Zweck seiner Menschwerdung. Und Jesus ist bereit, den Willen Gottes zu erfüllen. Wir sehen also hier in Johannes 6 schon, dass Jesus ganz deutlich macht, ich gehe den Weg, den mein Vater mir aufgetragen hat. Und Jesus weiß auch schon an dieser Stelle, was das bedeutet. Er muss sterben. Kurz vor der Gefangennahme ringt Jesus mit seinem Auftrag. Und er ringt mit dem Willen seines Vaters, obwohl er es schon wusste, was da kommt. So lesen wir in Lukas 22, Abvers 41. Und Jesus riss sich von ihnen los, etwa einen Steinwurf weit, und kniete nieder, betete und sprach: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er rang mit dem Tode und betete heftiger. Und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Es klingt für mich immer so harmonisch, wenn gesagt wird, Jesus tut den Willen seines Vaters. Doch Jesus ringt mit dem Tod. Das ist der Wille seines Vaters. Er soll sterben. Er soll sterben, damit die Menschen leben. Doch Jesu Entscheidung steht fest. Schon in Johannes 6. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus Christus ist bereit zu sterben. Er ist bereit, für uns zu sterben, damit er den Willen Gottes erfüllt. Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Es sind die Worte des Erlösers. Jesus Christus hat mit seinem Leben für die Sünde aller Menschen bezahlt. Er ist hinausgegangen, damit wir drinnen sein können bei Gott. Er wurde verflucht. Er wurde mit Sünde beladen, damit wir frei davon sein können. Es sind die Worte des Überwinders. Jesus Christus hat den Tod und den Teufel besiegt. Er hat die Macht, uns in seiner Hand zu halten. Es sind die Worte Gottes. Gott wurde Mensch, um Menschen zu erlösen und seine Gemeinde zu bauen. Wer an ihn glaubt, der hat das ewige Leben. Lasst uns nun als Gemeinde gemeinsam zum dreieinigen Gott flehen, dass er Glauben weckt und Glauben wachsen lässt in uns und in unserem Umfeld. Wir stehen auf dazu. Dreieiniger Gott, in deiner großen Liebe hast du die Erlösung der Menschheit möglich gemacht. Herr Jesus Christus, als Erlöste danken wir dir für deinen Tod. Vater im Himmel, wir preisen deine große Gnade, die Menschen rettet. Durch die Kraft deines Heiligen Geistes überführst du uns und du bringst uns zu dir. Als Gemeinde flehen wir heute zu dir. Schenk Gnade für uns und unsere Familien, dass unsere Mitmenschen an dich glauben können. Schenk Gnade für unsere Stadt, dass die Menschen durch dein Wirken dich als Gott erkennen. Wir flehen, erbarme dich über die ganze Welt und stärke die Missionare weltweit, dass dein Wort zu den Unerreichten kommt. Wir bitten dich, halte du uns fest in deiner Hand. Amen. Wir setzen uns.